Gott ist gerecht. Amen. Wir haben den gerechten Gott. Amen. Wir sind wieder da. Guten Morgen, Menschenfischer. Wir freuen uns, da zu sein. Einige von euch wissen es, unsere Computer speichern ganz viele Sachen ab. Also alles, alle Webseiten, die du jemals besucht hast, oder alle Fragen, die du mal eingegeben hast, werden abgespeichert. Das mag sehr praktisch sein, wenn man eine Webseite wieder braucht, die man mal gesehen hat, aber irgendwie zugemacht hat. Es ist vielen Leuten aber auch peinlich, wenn der Webseitenverlauf, also alle gespeicherten Webseiten, die du besucht hast, zum Vorschein kommen. Zum Beispiel so, wie kocht man Spaghetti? So etwas. Oder wie schreibt man nämlich? Um was geht es genau an Weihnachten? Ich hoffe, das habt ihr nicht müssen nachschauen. Das sind so ein bisschen die harmlosen Sachen. Der Verlauf auf dem Computer oder auf dem Handy, den kann man aber löschen. Den kann man so löschen, dass andere Leute eigentlich keine direkte Einsicht mehr haben in das. Jetzt gibt es aber noch eine andere Instanz, die auch Sachen aufzeichnet, nicht nur die Webseiten, die wir besuchen, sondern unser ganzes Leben. Schönes, Dramatisches, Trauriges, Witziges und auch Sündiges. Alles wird auf deiner Seele aufgeschrieben, auf deinem Seelenverlauf. Den können wir leider nicht so leicht löschen. Auf den haben wir nicht so gut Zugriff. Ich dachte, ich bin jetzt mal sehr selektiv und ich kann einfach mal wählen, mich auf das Negative konzentrieren, auf dem Seelenverlauf. Und zwar habe ich mir heute jemanden ausgesucht, der da ist und habe mal alle Sünden aufgeschrieben, die ich auf dem Seelenverlauf gefunden habe. Es könnte jetzt ein bisschen peinlich werden für jemanden. Oh, das war ein bisschen mehr gewesen, als Platz gehabt. Vielleicht bist du gerade froh, man kann es nicht so gut lesen. jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist ein bisschen übertrieben. Ein paar von diesen Sachen habe ich eigentlich gar nicht extra gemacht. Ein paar von diesen Sachen, die du da drauf hast, zu diesen Sachen bin ich eigentlich gezwungen worden. Das habe ich gar nicht wollen. Und bei anderen Sachen habe ich gar nicht gewusst, dass das Sünden sind. Das sind gute Einwände. Ich weiß nicht, ob du vor Gericht damit durchkommen würdest, aber ich bin zum Glück auch kein Richter. Das heisst, ich bin bereit, alle diese Einwände mal gelten zu lassen. Vielleicht hast du selber auch noch irgendwie einen Grund, warum es vielleicht nicht deine Sünde war. Aber komm, wir schneiden das einfach mal alles weg, alle die Einwände, alle die Sünden, die du gesagt hast, da bist du nicht sicher gewesen, ob das wirklich eine Sünde ist, da bist du gezwungen worden. Sünden, die ja nicht wirklich auf dich zurückgehen, das schneiden wir jetzt einfach alles mal weg. Und schauen noch, was übrig bleibt. Oh, okay. Es bleibt also trotzdem noch ein sündiges Herz übrig. Da haben wir also immer noch Sünden, Boshaftigkeit, üble Wünsche und Taten übrig, die nur auf dich zurückgehen. Du bist der Planer von dieser Sünde, du hast das initiiert, du hast das ausgeführt. Du sagst vielleicht, ja, aber Simeon, du hast das auch vorbereitet. Ich habe gar keinen Einfluss gehabt, wie die Folie aussieht. Das stimmt, ich habe das so vorbereitet. Und es sind natürlich auch nicht Sünden von jemandem, der jetzt heute da ist. Also gut, vielleicht passt es gerade. Das ist nur eine Veranschaulichung. Aber denkt darüber nach. Ich bin überzeugt, dass neben allen Schuld, die man findet auf deinem Seelenverlauf, neben allen Ausreden, die du hast, und Einwände, warum es eben nicht genau wirklich deine Schuld ist, finden wir trotzdem noch ein sündiges Herz. Wir finden trotzdem noch eine Schuld, die du genau gewusst hast, wo du dich für das Böse entschieden hast. Das ist eine klare Schuld und das bedeutet es, mal Schuld in sich einen Teil davon zu erkennen. Und was passiert mit einer Schuld? Ja, eine Schuld muss beglichen werden. Wenn nicht in dem Leben, dann danach. Verstehen wir das? Jeder von uns hat eine Schuld, ein Minus. Ein Minus, das beglichen werden muss. Und in solchen Momenten der Realisation kann es einem dann plötzlich auch unangenehm werden, wenn man sagt, Gott ist gerecht. Amen. Ich möchte dich nicht entmutigen, Gottes Gerechtigkeit mit einem Amen zu bezeugen. Aber wenn Gott wirklich ein gerechter Richter ist, ja, dann wird er ja alle deine Ungerechtigkeit, die man findet auf deinem Seelenverlauf, richten. Und er wird Ersatz fordern für deine Sünden. Für das Minus, das du dir in deinem Leben angesammelt hast. Und wer nicht überzeugt ist, dass da Schuld ist oder war, ist, dann bitte ich den Heiligen Geist, dass er dir die Augen öffnet. Dass wir in Ehrfurcht vor Gott weise werden. Weil es heisst, wie wir es am Anfang gesehen haben, dem Menschen ist es bestimmt, einmal zu leben, danach kommt aber das Gericht. Das Gericht kommt, heisst im Hebräer 9, 27. Wir steigen heute in ein prophetisches Buch ein, das Buch Jeremia, weil wir dort einen Namen von Gott findet, der sich genau mit dieser Frage der Schuld befasst. Und ja, ich bin noch nicht fertig mit dem Namen Gottes, die mich schon die letzten paar Mal gehört haben. Ich will ihn noch besser kennenlernen. Und wie es Maria gesagt hat in ihrem Lied, ja, heilig ist sein Name. Der Jeremia hat etwa zur gleichen Zeit gelebt wie der Hesekiel, für die, die sich noch erinnern mögen. Der Hesekiel, der eine Vision gehabt von einem neuen Tempel und am Schluss von seinem Buch gesagt hat, Yahweh Shammah, der göttliche Name, der Herr, der da ist. Ich bin der eine, der da ist. Und genau wie der Hesekiel, tut jetzt der Jeremia auch gegen das Volk Israel prophezeien. Das Volk Israel, das nicht mehr hat, weil auf Gott hören, sich abgekehrt hat und sich eine grosse Schuld angesammelt hat. Ein grosses Minus. Eine Schuld, die von einem gerechten Gott nicht ignoriert werden kann. Ja, heute werden wir einen weiteren Namen Gottes kennenlernen und auch die Antwort auf die Schuldfrage, die so oft und gern ignoriert wird. Bist du bereit? Hören wir zusammen aufs Wort Gottes aus dem Buch Jeremia. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund, Jeremia. Siehe, ich setze dich über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst. Und bauen und pflanzen. Und ich will mein Gericht über Israel ergehen lassen, um ihrer Bosheit willen, dass sie mich verlassen und anderen Göttern opfern und ihre Hände Werk anbeten. So spricht der Herr, was haben doch eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie von mir wichen? Und ich brachte euch in ein fruchtbares Land, dass ihr esset seine Früchte und Güter, aber als ihr hineinkamt, machtet ihr mein Land unrein und mein Eigentum mir zum Gräuel. Und wenn du dich auch mit Lauge wüschest und nähmest viel Seife dazu, so bleibt doch der Schmutz deiner Schuld vor mir, spricht Gott der Herr. Wie wagst du es denn zu sagen, ich bin nicht unrein? Wie könnt ihr rechten mit mir? Ihr seid alle von mir abgefallen, spricht der Herr. Siehe, ich will dich richten, weil du sprichst, ich habe nicht gesündigt. Kehre zurück, du abtrünniges Israel, spricht der Herr, so will ich nicht zornig auf dich blicken, denn ich bin gnädig, spricht der Herr, und ich will nicht ewiglich zürnen. Allein erkenne deine Schuld, dass du wieder den Herrn, deinen Gott, gesündigt hast. Und wenn du in deinem Herzen sagen wirst, warum ist mir diese Strafe widerfahren? Um der Menge deiner Sünden willen wurde dein Gewand aufgehoben und dir Gewalt angetan. Kann etwa ein Kuschiter seine schwarze Haut wandeln oder ein Panther seine Flecken? So wenig könnt auch ihr Gutes tun, die ihr ans Böse gewöhnt seid. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen und man wird es nennen. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das Buch Jeremia ist ein emotionales Buch, ein ehrliches Buch. Der Jeremia verschwiegt seine bitteren Emotionen nicht. Er nimmt da kein Blatt vor das Maul. Wut, Trauer, Mitleid, Unverständnis, auch Rachegefühl, sogar Lebensmüdigkeit. Und auch Gott teilt uns mit, wie er sich fühlt. Er möchte Gemeinschaft. Unrecht macht ihn wütig. Er wünscht sich Umkehr. Und wenn du sorgenlos auf Todesschlucht zuschreitest, dann ruft er laut, stopp. Er warnt, er will, dass du umkehrst, bevor es zu spät ist. Weil er dich will. Er will dich. Ja, der Jeremia zeigt uns ein gerechter Richter. Der Herr, der gerechte Richter. Gott ist gerecht. Aber was heisst das genau? Es tönt so gut und es ist auch ohne Zweifel gut. Nein, Gott bestraft und belohnt nicht zufällig oder nach Willkür. Nein, das passiert in dieser Welt. Das passiert vielleicht jetzt noch. Wunderbar ist es, dass er gerecht ist, aber auch schrecklich wunderbar. Warum? Wie schon erwähnt, wenn Gott gerecht ist, dann weiß er um alles Böse in deinem Leben. Schrecklich, du kannst dich wie nicht verstecken vor dem Richterstuhl Gottes. Die alles durchschauenden Augen, deine Maske wird abfallen und die Maskerade, die du vielleicht schon fast selber geglaubt hast, aufhören. Und dann stehst du vielleicht da und wünschst dir, dass dich die Berge wirklich begraben, damit die Augen dich nicht mehr durchschauen. Dann wünscht man sich, dass man vielleicht dann trotzdem nochmal eine Chance bekommt. Oder dass es nach dem Tod vielleicht trotzdem nicht weitergehen würde. Aber das sind leere Wünsche, die Gott ganz, ganz klar zurückweist. Wenn Gott ein gerechter Richter ist, dann sehen wir im Buch Jeremia, was das heisst. Es heisst Gericht, Gericht, Gericht. Er wird dir kein Auge zudrücken, nur weil du bist. Aber wenn du angesehen bist, wenn du ganz, ganz viel Gutes vorzuweisen hast, wenn du viel geistige Gaben hast Und egal, wie schlecht du dich auch fühlst, nachdem du gesündigt hast. Nein, der Herr ist gerecht und er wird gerecht richten. Und mit Recht sagt Gott, was haben doch eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie von mir wichen? Nichts. Nichts haben sie gefunden. Da ist kein Unrecht in Gott. Nein, sie finden das Unrecht in sich selber und meinen dann, Gott ist schuld daran. Sie finden eine tiefe, schwarze Schlucht in sich und meinen, Gott hat die erschaffen ihnen. Aber nein, Gott hat ihnen einen Boden gegeben. Die Schlucht haben sie sich selber gegraben. Die Schlucht haben wir uns selber gegraben. Wir finden an Gott nichts Unrechts. Möge der Heilige Geist das uns noch persönlich offenbaren, die unveränderliche Gerechtigkeit von Gott. Weiter sagt Gott, wie könnt ihr rechten mit mir? Ja, was bilden wir uns ein? Das Rechten mit dem allwissenden und unbestechlichen Richter. Wir müssen nicht rechten mit Gott. Er kennt unsere Entschuldigungen und unsere Ausreden schon. Er kennt sogar noch mehr, als wir ihm sagen können. Noch bessere, weil er kennt alle Umstände. Aber das will er gar nicht. Das braucht er gar nicht. Das weiß er ja schon. Er will Erkenntnis von der Wahrheit. Herr, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Lass mich mal darüber nachdenken. Oder zeig es mir. Zeig mir, wohin denn die Sünde wirklich führt. Ist eine so viel bessere Antwort, als wenn mir Gott sagt, das kann doch nicht stimmen, Gott. Nein, Herr, bei aller Liebe zur Wahrheit, so schlimm kann es doch gar nicht sein. Nein, es ist schlimm. Früher war es mal schlimm. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Nein, der Herr ist ein gerechter Richter. Und weil er ein gerechter Richter ist, fordert er auch Gerechtigkeit. Der Herr, der Gerechtigkeit fordert. Ja, und jetzt stehen wir vor einem Problem. Wenn er wirklich Gerechtigkeit fordert, dann können wir seine Forderung nicht erfüllen. Und wenn wir die Forderung vom Richter, die Forderung vom Gesetz nicht erfüllen können, dann wissen wir, was passiert. Wir werden verurteilt. Und ist es nicht so? Als ich hineinkam, machte dir mein Land unrein und mein Eigentum mir zum Gräuel. Wir machen selbst Sachen, reine Sachen, wo Gott uns gibt, unrein. Habt ihr nicht schon etwas Wunderbares, was Gott euch gegeben hat, missbraucht? Euer Maul, die Sprache, braucht zum Lügen und Lästern. Eure wunderbar gemachte Hand benutzt zum jemandem Schaden. Oder auch eure Gabe von der Planung benutzt, um so ein bisschen Schuld von euch ablenken, auf jemand anderes lenken. Euch von Gott gegebene Gaben von der Familie, vom Geld, von der Sexualität, von den Konsummitteln verunreinigt. Etwas gemacht oder eben nicht gemacht und eine Schuld, ein grosses Minus hat sich angesammelt. Eine Schlucht habt ihr euch gegraben. Mit dem Boden, den Gott euch gegeben hat. Weiter heisst es, und wenn du dich auch mit Lauge wüschest und nimmst viel Seife dazu, so bleibt doch der Schmutz deiner Schuld vor mir, spricht der Herr. Schuld in uns kann nicht abgewaschen werden. Sie kann nicht abgewaschen werden, weil sie ein Teil von uns ist. Ein Teil von unserer Identität. Sie ist in uns und nicht an uns. Aber auch wenn du mit Gott einen Deal machst und er ja wird sagen, wenn ich würde sagen, ja, aber Herr, ab jetzt lebe ich sündlos. nimmst du mich dann auf in die Ewigkeit? Und er wird sagen, ja, okay, wir würden es nicht schaffen. Und wir würden wieder Unreinheit in den Himmel bringen. Wir würden wieder Gottes Eigentum verwüsten. Wir können die Forderung nach Gerechtigkeit nicht erfüllen. Und die angesammelte Schuld lässt sich nicht abwaschen. Kann etwa ein Kuschiter seine schwarze Haut wandeln oder ein Panther seine Flecken? So wenig könnt auch ihr Gutes tun, die ihr ans Böse gewöhnt seid. Wir können uns nicht verändern. Wir müssen verändert werden. Die Veränderung muss von etwas angestoßen werden, was außerhalb von uns liegt. Ja, wir müssen die Veränderung dann am Leben erhalten, das können wir, aber wir können das Leben in uns selber nicht herstellen, nicht erschaffen, sondern nur erhalten und ernähren. Wir können uns nicht verändern. Wir müssen verändert werden. Ja, was machen wir dann mit dieser Schuld? Was machen wir mit dieser Schuld? Lassen wir mal alle Schuld weg, wo du dir nicht ganz sicher bist, ob es wirklich Schuld ist. Die Diskussion, was Schuld ist, können wir gerne ein anderes Mal führen. Aber einen guten Grundsatz dazu finden wir im Römerbrief Kapitel 14. Alles, was nicht als Glaube geschieht, ist Sünde. Aber jetzt denken wir mal nur über die Schuld nach, wo du dir sicher bist. Ja, das habe ich geplant, ausgeführt, vorsätzlich, mit der Intention, jemandem zu schaden. Oder ums Wissen, dass das, was ich jetzt mache, wahrscheinlich jemandem schaden wird, vielleicht auch mir selber. Und du hast es trotzdem gemacht. Was machen wir mit dieser Schuld? Mit dieser Schuld, wo wir uns sicher sind, die geht auf uns zurück. Es gibt verschiedene Reaktionen. Ich habe mal ein paar zusammengetragen. Mit dieser Schuld können wir, wenn wir keine Erkenntnis haben von dieser Schuld und keine Erkenntnis von Gott, können wir sagen, also wir können das abstreiten. Wir können sagen, ist doch keine Schuld. Das stimmt doch gar nicht. Das ist vielleicht eher so ein bisschen die kindische Antwort. Das stimmt doch gar nicht, das war gar nicht so schlimm gewesen. Wir können sie ignorieren. Das sind dann eher so ein bisschen die erwachsenen Leute, die das machen können. Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört. Irgendetwas ist passiert, ich weiß nicht was, ich bin nicht dabei gewesen. Oder wir können die Schuld, wenn wir die Schuld nicht erkennen, wenn wir Gott nicht erkennen, können wir sie auch gut heißen. Wir können sagen, dem einen Freude ist des anderen Leid. Das ist halt so. Das ist keine Schuld. Das ist sogar etwas Gutes, weil das Verhalten bringt einen ja weiter. Es bringt einen ja weiter. So ist die Welt halt. Das ist nichts Schlechtes. Das ist neutral. Vielleicht etwas Gutes. Aber keine Schuld. Jetzt kann es aber auch sein, dass wir die Schuld erkennen, aber wir erkennen Gott nicht. Was machen wir, wenn wir die Schuld erkennen, ohne Gottes Erkenntnis? Ja, wir können andere beschuldigen. Also da ist tatsächlich eine Schuld. Da ist eine Schuld, aber es ist nicht meine. Es ist Eva gewesen. Weiß nicht. Es ist Schlange gewesen. Es ist eine Schuld da, aber es ist nicht meine. Wir können auch das probieren zu kompensieren. Also wir haben das Sündenloch, das haben wir uns gegraben, die Schlucht haben wir uns gegraben. Und jetzt probieren wir das zu kompensieren. Also gute Taten. Doppelt kompensieren, dreifach kompensieren. Aber weißt du, auch wenn du versuchst zu kompensieren, die Ursprungsschuld bleibt bestehen. Und die Mehrheit von den Leuten, die versuchen zu kompensieren, die wissen das genau. Die versuchen das zu kompensieren, obwohl sie wissen, sie können es nicht kompensieren. Die Schuld bleibt bestehen. Es gibt aber auch da noch eine dritte Art von Leuten, eine dritte Gruppe von Leuten, die leben es aus. Also die sagen, ja gut, wenn ich wie ein Panther bin, wo meine Flecken nicht verändern kann, dann genieße ich doch die Sünde wenigstens. Dann lebe ich es so richtig aus. Ob das auf Dauer dann wirklich Genuss ist und nicht Zwang, das mag ich bezweifeln, aber es ist tatsächlich eine Option. Ich erkenne die Schuld, aber ich entscheide mich, sie auszuleben. Aber jetzt, mit der Erkenntnis von der Schuld und mit der Erkenntnis von Gott, was sollen wir machen? Wir haben es im Buch Jeremia gehört, gerade ein paar Mal. Was sollen wir machen? Wir sollen es bekennen. Gott sagt im Buch Jeremia so oft, ich richte, weil ihr sagt, ich bin nicht unrein. Ich habe gar keine Sünde. Nein, gib es zu. Du hast Sünde. Du nimmst es wahr, du erkennst es und dann bekennst es, du sprichst es aus. Bekennen. Mögen Sie noch? Ja, gut. Jetzt könnten wir sagen, jetzt können wir aufhören und sagen, okay, der Weg aus der Schuld, wir haben ihn gefunden. Bekennen. Aus dem Minus. Aus dem Minus raus, wir bekennen es. Das Sündenloch, das ich gegraben habe, verdeckt. Halt, nicht so schnell. Das Bekennen löst das Problem von der Schuld nicht. Das wäre jetzt schön gewesen. Aber das Bekennen löst das Problem von der Schuld nicht. Aber Simeon, komm jetzt. Warum denn nicht? Ich denke, jetzt haben wir die Lösung. Stellen wir uns das mal vor. Die Schuld, der Diebstahl, vielleicht der Mord, das Sündenloch, das du gegraben hast. Und du sagst jetzt, jawohl. Jawohl, ich habe gestohlen. Ja, ich habe gemordet. Ja, ich habe das Loch gegraben. Steht der Tote wieder auf, weil du das bekannt hast? Wird der Geschädigte entschädigt? Verschwindet das Loch, das du gegraben hast, nur weil du feststellst und sagst, oh, da hat es ein Loch. Stimmt, da hat es ein Loch. Natürlich nicht. Wie lösen wir das Problem von der Schuld dann? Und jetzt würde ich gerne mit euch einen runden Tisch machen und jetzt könnt ihr einfach mal diskutieren, wie wir das Problem von dieser Schuld loswerden. Wir könnten alle Vorschläge sammeln, ihr dürft das gerne mal machen. Aber ich präsentiere euch jetzt schon mit der Konklusion. Wie lösen wir das Problem von der Schuld? Gar nicht. Wir können es nicht lösen. Aber es ist gelöst worden für uns. Und das wird noch krasser, wenn ihr wirklich mal das aufschreibt und probiert herauszufinden, wenn ihr die Schuld loswerdet. Dann wird die Lösung, wo uns Gottes Wort gibt, noch viel eindrücklicher. Wir können es nicht lösen, aber es ist gelöst worden für uns. Was haben wir am Anfang gelesen? Im Bibeltext, der Herr, der meine Gerechtigkeit ist. Der Herr, meine Gerechtigkeit. Yahweh Tzidkenu heißt es. Achtung, was steht da? Es steht nicht, der Herr, mein Richter. Es steht nicht, der Herr, der Gerechtigkeit fordert. Das ist er, das bleibt er. Der Herr verändert sich nicht. Aber, verstehen wir das? Es soll eine Zeit kommen, prophezeite Jeremia. Es soll eine Zeit kommen, wo Gott nicht nur der Richter ist, sondern eben auch unsere Gerechtigkeit. Und das sind Neuigkeiten. Da drin liegt die Lösung verborgen, die jetzt offen vor uns liegt. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Yahweh Tzidkenu. Das ist der Herr Jesus für dich. Er ist der gerechte Spross, der Recht und Gerechtigkeit bringt. Mit seinem Leben hat er deine Gerechtigkeit erfüllt. Und mit seinem Tod am Kreuz hat er deine Schuld genommen und dein Grab, das du dir gegraben hast, das Sündenloch, ausgefüllt. Er steht neben dir und er bietet dir an, in das Sündenloch, zu stopfen, in dein Grab hineinzulegen. Entweder er oder du. Hineinzwingen kannst du ihn nicht, aber ihn bitten, deinen Platz einzunehmen. Er macht es. Ja, der ewige Gott füllt dein fast unendliche Sündenloch, damit du lebst. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen. Und man wird es nennen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Der Herr, der meine Gerechtigkeit ist. Der eine, der meine Gerechtigkeit ist. Jahwe Zidkenu. Wie beim Hesekiel passiert jetzt noch etwas weiteres Wunderbares. Die Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit von Jesus, da gibt es jetzt einen Transfer auf das neue Jerusalem. Sein Name ist es erst und dann ist es aber der Name vom neuen himmlischen Jerusalem. Die Gemeinde soll heißen, der Herr, der meine Gerechtigkeit ist. Die Gemeinde soll heißen, Jahwe Zidkenu. Die sich noch erinnert, wo der im Hebräerbrief steht, das himmlische Jerusalem, das sind wir. Das sind wir. Etwas möchte ich euch noch zeigen. Wir können immer auch metaphorisch denken, in Bilder. Und die Gefahr dabei ist, dass wir vergessen, dass Bilder auch wirklich ein Abbild von der Realität sein können. Und man könnte ja so ein bisschen meinen, der Herr meine Gerechtigkeit. Es tönt irgendwie auch so metaphorisch, vielleicht auch so poetisch. Im Sinn von, ja, er ist unsere Gerechtigkeit, weil er zeigt uns den Weg zu der Gerechtigkeit. Oder vielleicht mehr so im Sinn von, er erzieht uns so gut, dass er am Schluss unsere Gerechtigkeit ist, weil wir ja dann keine Fehler mehr machen. Oder auch im Sinn von, jeder hat auch Gutes in sich und das Gute in uns ist von Gott und das, was von Gott ist, ist auch gerecht. Das heisst, der kleine Teil in uns ist Gottes Gerechtigkeit und der Rest, der gehört halt nicht da dazu. Also eher so ein bisschen ein Bild für etwas. Aber nicht der gleiche. Gott will unsere ganze Gerechtigkeit sein. Er will nicht nur den Weg zu der Gerechtigkeit sein, sondern er will jetzt in der Gerechtigkeit sein. Er will dich ganz ausfüllen. Und es ist auch nicht so, dass du dann, ja gut, vielleicht schaffst du es, einen Tag kommt, wo du dann plötzlich einfach 100% sicher bist, dass du keinen Fehler mehr machst auf der Erde. Es sind nur kleine Verzerrungen, die ich euch präsentiert habe. Aber nein, Gott will nicht nur Richter sein, sondern er will unsere Gerechtigkeit sein. Und es gibt zahlreiche Stellen im Neuen Testament, die das belegen. Ich werde euch das in dreifacher Weise aufzeigen. Ein erster Vers, der das auf den Punkt bringt, also wirklich auf den Punkt bringt, finden wir im 2. Korinther 5, 21. Dort heisst es, Jesus, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Also es ist tatsächlich der Fall, er wird dich nicht verurteilen können oder auch wollen, wenn er deine Gerechtigkeit ist. Dann bist du sicher, von jeder Anklage. Ja, er ist auch der Richter. Wer will ihm dann widersprechen? Sollen sie doch. Das Urteil ist in seiner Hand. Er will der eine sein, der dein Sündenloch füllt. Seist du ja. Zweitens, im Vers vom Anfang sehen wir es auch nochmal. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Also Gericht kommt, aber Achtung, Jesus ist auch gekommen. Zum deine Sünde, deine Schuld, dein Minus wegzunehmen. Und das ist passiert. Das ist schon passiert. Und in Bezug auf nächste Woche, dafür ist er auch gekommen. Nächste Woche feiern wir, dass Jesus die Gerechtigkeit in Person, in seiner gigantischen Majestät, den Erdboden berührt hat. Als ganz kleiner Mensch. Klein geworden für uns. Für was? Was lassen wir? Um die Sünden, die Schuld, das Minus vieler wegzunehmen. Wir gehen uns das auch noch beschäftigen. Und drittens, erinnern wir uns noch an das sündige Herz vom Anfang. Gottes Wort hat so viel Schatz. Im Kolosser 2,14 steht nämlich, er hat die Handschrift getilgt. Die Handschrift, die mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat sie aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Schauen wir uns das noch bildlich an. Da haben wir unser sündiges Herz, die Handschrift, der Seelenverlauf, die Handschrift, die gegen uns ist, daneben das Kreuz. Und unser sündiges Herz, die Handschrift, der Seelenverlauf hat Jesus gesehen. Er hat ihn mitgenommen ans Kreuz und er hat ihn gelöscht. Die ganze Abschrift wird ans Kreuz geheftet. Wunderbar. Jesus füllt das Sündenloch. Er füllt die Schuld, die du gegraben hast. Dein Grab füllt er aus. Das kann er, das will er. Dafür ist er gekommen. Und das bietet er dir an. Also jawohl. Bekenn deine Schuld. Bekenn deine Schuld. Das Bekenntnis wird die Schuld nicht auslöschen können. Drum bekennen wir doch auch Jesus als Herr. Jesus als Herr, er, der die Schuld für uns ausgelöscht hat. Wir werden nicht nur das Minus bekennen, wir bekennen auch das Plus. Und dann bekenn deine Gerechtigkeit in Jesus. Jahwe Zidkenu. Bekenn deine Gerechtigkeit in Jesus. Und jetzt machen wir genau noch das zusammen. Betet die eigenen Worte, hört zu, betet nach, was euch der Heilige Geist sagt, das macht. Herr Jesus, du siehst die drei Punkte, die wir vor dich bringen wollen. Erstens, Herr Jesus, ich bekenne meine Schuld, ich bekenne das Loch, das ich gegraben habe, gerade gestern versagt. Und Herr Jesus, ich gebe es zu, es ist nicht abzuschreiten. Ich kann es nicht ignorieren. Ich will es nicht gutheissen. Ich tue auch nicht andere beschuldigen, Herr Jesus. Ich kann es nicht kompensieren und ich will es nicht ausleben, Herr Jesus. Ich will nicht dort hin, wo die Sünde mich anführt. Das ist meine Schuld und ich bekenne sie. Aber fern liegt es mir, zweitens, dass ich nur das Minus bekenne. Nein, hey Jesus, ich bekenne dich, wir bekennen dich als unser Herr. Für das bist du gekommen. Dein Blut reinigt uns und füllt die schwarze, tiefe Schlucht in uns auf. Halleluja. Ich bin gewaschen in deinem Blut. Ich kann es nicht abwaschen. Du kannst es. Und drittens, du bist meine Gerechtigkeit. Ich bin gerecht vor dir. Trotz meiner vergangenen Verfehlungen, Versagen, bin ich gerecht. Und wie es ein wunderbares Lied sagt, so einfach, in 3 Sätzen, so wahr, du siehst mich, als wäre ich gerecht. Und ich bin's. Und ich bin's, weil du mich gerecht gemacht hast. Du siehst mich, als wäre ich gerecht. Und ich bin's. Und ich bin's, weil du mich gerecht gemacht hast. Amen.